Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Moin, sagen Toni Seiler und Colin Mahnke, denn ich bin mal wieder auf quasi Dienstreise in Hamburg und bin im Hotel und Toni, du bist bei dir daheim. Gute.
Gute und moin nach Hamburg. Gute da draußen für alle, die uns mal wieder verfolgen und ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge nach dem Spiel Bayer Leverkusen.
Ja, nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Krasse erste Halbzeit von uns. Also was heißt krass? Ich finde es sehr gute erste Halbzeit von uns. Viel von dem passiert, was wir uns gewünscht haben, oder Toni? Mehr Offensivaktionen, gelungene Kombinationen, finde ich. Hinten weitestgehend auch sicher, bis wir dann das Tor fangen. Und vorher gab es auch eine Riesenchance, muss man ja ehrlich sein. Aber dieses Tor kam, fand ich, so ein bisschen irgendwie aus dem Nix. Jo, aber trotzdem, gute erste Halbzeit. Zweite, da haben sie uns dann hergespielt, muss man ehrlich sagen. Da hatten wir nicht mehr viele Chancen. Aber ja, nach dem ersten Frust finde ich doch, dass man aus diesem Spiel mit erhobenem Haupt hervorgegangen ist. Oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe heute einen Satz gelesen und auch schon vorher gehört von Thorsten Lieberknecht. Und der hat es eigentlich, der hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Der meinte, dass er nach so einem Spiel eben mit der Mannschaft überhaupt gar nicht sauer sein kann oder unzufrieden sein kann, weil tatsächlich die Jungs ein tolles Spiel abgeliefert haben. Gegen den Tabellenführer, gegen die meiner Meinung nach beste Mannschaft in der Bundesliga diese Saison, war das ein gutes Spiel. Und wenn man es mal kurz so zusammenfasst oder ich in einem Satz das irgendwie beschreiben soll, dann würde ich sagen, es war einfach so Heimspiel-like 2024. Man hat eine ordentliche Anfangsphase, fängt eigentlich wie Frankfurt und Dortmund ähnlich zur selben Zeit das 0-1, obwohl man gut im Spiel ist. Und dann geht es so ein bisschen hinten runter. Ja. Das ist so die Bilanz. Gegen Frankfurt hat man es natürlich dann noch geschafft, noch den Last-Minute-Ausgleich zu machen. Aber da sieht man dann mal, dass es eben dann nicht in jedem Spiel so läuft wie in dem Spiel.
Das stimmt. Ja, ich fand halt auch, das sind halt wieder, haben wir ja schon häufiger mal gesagt, so in dieser Saison, in unseren Folgen, das sind dann so diese typischen Aufsteiger-Symptome von uns in dem Sinne, dass wir auch das, wofür wir gar nichts können, sowas wie dann diese Situation mit Sebastian Polter, der dann kurz vorm Strafraum aus meiner Sicht gefoult wird, ist sicherlich kein ganz klares Foul, aber den kannst du auf jeden Fall pfeifen, kriegst halt nicht gepfiffen. Ich weiß, das ist jetzt nur eine Situation, ein Mosaiksteinchen, sicherlich wurde auch mal in der einen oder anderen Situation für uns gepfiffen, aber ich glaube, du, Toni, und ihr wisst alle, was ich damit meine. Das sind dann diese Nuancen, ey. Da hast du dann einfach kein Glück in solchen Situationen.
Ich habe es tatsächlich jetzt noch nicht im Fernsehen angeschaut. Danach, von der Tribüne aus, hätte ich sofort gepfiffen. Also war für mich die Situation eigentlich glasklar. Und er macht die Bewegung nach innen und der Gegenspieler kommt. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn der Schiri auf der Tribüne gesessen wäre, auf meinem Platz, hätte er wahrscheinlich 9 von 10 Mal gepfiffen. Muss es mir tatsächlich nochmal anschauen. Deswegen kann ich jetzt nicht 100% sagen, ja, da muss er pfeifen oder auch nicht.
Es ist eine Berührung da. Es ist ein Kontakt da, wie du sagst. Er macht diese Körpertäuschung, zieht rein und dann gibt es eine Berührung. Ich glaube, er ist leider ein Ticken zu theatralisch gefallen, glaube ich. Er wollte diesen Freistoß dann auch, ne? Und ich glaube, das hat dem Schiri nicht geschmeckt, beziehungsweise hat er gedacht, ich habe dich hier also entlarvt, dass du ein viel zu großes Ding draus machst, du willst mich hier täuschen.
Ja, aber hätte es ein Freistoß, wäre ein Freistoß die Konsequenz gewesen oder ein Elfmeter?
Ja. Nein, Freistoß.
Okay. Ja, ich meine, wir haben ja die Möglichkeit eben per VAR im Prinzip das nochmal anzuschauen und ich sage es jetzt mal, wenn er natürlich da nicht eingreift, dann ist die Entscheidung wahrscheinlich so auch vertretbar, wie sie dann am Ende gefallen ist. Ich meine, das ist vielleicht auch das Problem vom VAR, dass der Schiedsrichter dann im Zweifelsfall eher mal einen Pfiff weniger macht, weil er weiß, er hat die Absicherung. Ich glaube jetzt andersrum, wenn er gepfiffen hätte, hätte VAR nicht eingegriffen, hätte gesagt, nee, war eine Fehlentscheidung, war kein Freistoß. Also ja, ist dann die berühmt-berüchtigte Tatsacheentscheidung dann in dem Moment. Und
Ja.
ich meine,
Die war
man
jetzt ja auch
beschwert
nicht
sich.
spielentscheidend, ne?
Ja,
Aber ich meine
genau.
nur, in
Nee,
dieser
klar, aber
Situation haben wir
trotzdem.
kein Glück.
Trotzdem kann so eine Situation ja auch nochmal Unruhe in so ein Spiel reinbringen. Und das haben wir ja dann, sag ich mal, Frankfurt ist das beste Beispiel. Du machst das 2-1 und dann kocht das Stadion und dann werden auch große Mannschaften nervös. Und dann ist vielleicht nochmal was möglich. Ich meine, am Ende des Tages, du hast schon recht, ist es vielleicht nicht spielentscheidend gewesen. Und ich glaube, wir alle, die den traditionellen Fußball lieben, lieben auch Tatsachenentscheidungen, weil da kann man diskutieren und da ist nicht immer alles 100% dann richtig vielleicht, aber das macht es dann auch irgendwo aus im Fußball. Deswegen würde ich es jetzt so hinnehmen, vielleicht schon auch zu lang darüber gesprochen, über die Szene. Wir müssen, glaube ich, eher dann über die anderen 93,49 Minuten sprechen, die wir sonst noch so um diese Szene drumherum hatte. Und da bleibe ich dabei. Die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht gegen den Tabellenführer, haben toll begonnen, haben aus meiner Sicht auch eine echt eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Zweite Halbzeit kriegt man dann das 2-0 doch relativ schnell und dann hat man schon gemerkt, dass es schwierig ist gegen Leverkusen, weil die eben dann nicht aufgehört haben, Fußball zu spielen, sondern ihren Stiefel runtergekickt haben, dass man halt sehr viel investieren musste, um überhaupt an den Ball zu kommen. Und dann in der Situation, weil sie eben in der eigenen Hälfte wenig Fehler gemacht haben, bis keine, da eben der Weg ziemlich lang war, immer zum gegnerischen Tor, wenn man jetzt dann mal die Balleroberung irgendwo in der eigenen Hälfte hatte. Ja, für mich sind zwei Dinge irgendwie, die das Spiel gut beschreibe, dann aber auch die gesamte Saison so ein bisschen gut beschreibe, ist, man macht aus seiner Chance, die man bekommt, halt keine Tore. Das war in der ersten Halbzeit so, da hatte man wirklich ein paar richtig gute auch. Und dann haben wir die halt nicht gemacht, an was es auch immer liegt, ob es jetzt dann wahrscheinlich dann am Ende auch eine Qualitätsfrage ist oder halt dann vielleicht auch ein Stück weit Glück und Pech zusammenkommt. Da fällt mir halt die Situation ein, wo Wilhelmsson irgendwie den Ball nicht richtig trifft oder vorbeirutscht oder wie auch immer. Also das ist nicht hundertprozentige. Dann hat Luca natürlich die ein oder andere Situation gehabt, wo er dann, ja, einfach nicht die Kraft hinter den Ball bringt und dann halt noch Karic, der ein Riesending hat, wo er frei zum Kopfball kommt und dann eben denn dann doch nur in die Mitte des Tores kriegt. Ich glaube auch, wenn du da ein Tor machst, dann heißt das nicht automatisch, dass du am Ende das Spiel gewinnst. Aber du hast schon gemerkt, dass Leverkusen auch schon gebraucht hat, um ins Spiel zu kommen, beziehungsweise nicht lang gebraucht hat, um jetzt in die Kombination zu kommen, aber sich sehr schwer getan hat, klare Torchance herauszuspielen. Dann hatte sie natürlich in der ersten Halbzeit schon zwei, drei gute Möglichkeiten auch, aber man hat es gesehen, es rutscht halt auch nicht jeder rein und umso länger das da eben 0-0 steht, umso schwieriger wird es dann auch für die. Das haben wir nicht geschafft. Und der zweite Punkt, man investiert halt vorher so viel dann auch in das Spiel und muss natürlich auch viel in Laufwege investieren. Und das hast halt dann wieder die, sage ich mal, letzten 20, 25 Minuten gemerkt, dass uns dann einfach auch die Power fehlt, um da nochmal ja, eine Schippe draufzulegen. Das schaffen wir dann halt einfach nicht mehr. Das war in ganz vielen Spielen meiner Meinung nach so, dass einfach ja, der Aufwand, den man betreiben muss, schon vorher sehr hoch ist, um dann einfach die letzte Körner, die man braucht, um nochmal so eine Schlussoffensive zu haben, die sind dann häufig halt einfach nicht mehr im Tank. Und wenn der Gegner dann halt sagt, nee, nee, Freunde, wir spielen mal genauso weiter, anders wie es jetzt beispielsweise die Eintracht gemacht hat, die hat halt komplett aufgehört, dann wird es halt schwierig, da nochmal, wenn du zwei Tore zurückliegst, dann eben nochmal ins Spiel reinzukommen.
Ja, das stimmt. Aber ja, ist wahrscheinlich jetzt nicht, ja, das Team, gegen die du die Punkte holen musst, wäre natürlich absolut schön gewesen. Ich meine, da muss man einfach, oder was heißt muss, da liegt natürlich irgendwo ein bisschen der Vergleich einfach nahe, weil wir beide Aufsteiger sind. Heidenheim gegen BVB, wieder mega gepunktet gegen eine bessere Mannschaft. Obwohl in der ersten Halbzeit fand ich Heidenheim besser. Vorher, wer es von euch gesehen hat, wird mir wahrscheinlich zustimmen. Aber ich meine nur, es ist ja nicht immer in Stein gemeißelt, dass du als unterlegene Mannschaft von der Tabelle und auch vom Potenzial her automatisch verlierst, wie du es so vorhin auch so schön nochmal gesagt hast. Wir haben diese erste Halbzeit war einfach klasse, ja, aus unserer Sicht. Wir haben sehr, sehr gute, schöne Kombinationen auch gezeigt, finde ich. Ne, das Spiel breit gemacht auch und im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir einfach auch ein bisschen gezockt im positiven Sinne. Ne? Wir haben gespielt. Ne? Ich erinnere mich hier an Matthias Bader, der mit dem Ball am Fuß, ich finde das ja eh geil, wenn der ins Dribbling geht. Ne? Gelingt ja nicht immer alles, aber der probiert wenigstens. Ne? Der probiert es mal. Und auf einmal ist er vorne und so. Und ich finde, das ist der Mut, das, was wir in vielen Folgen ja schon angesprochen haben, dass wir mutig spielen wollen. Und das haben wir getan. Und dann zweite Halbzeit, ey, dann, ich habe mir, das hast du ja auch schon mal erzählt, ne? Da gab es mal so eine Phase von 5 Minuten, da haben wir gefühlt den Ball gar nicht gesehen, ne? Da, oh, tut das weh. Da musst du auch nur Kreisliga-Fußballer sein. Du weißt, was das für Schweineminuten sind. Du kommst dir vor wie der größte Clown auf Erden. Du rennst da nur hinterher, kriegst den Ball nicht. Oh Gott, oh Gott, gell? Das ist wirklich nicht schön.
Nee, das tut auch richtig weh, vor allem. Ich fand halt, also ich muss zugeben, ich habe jetzt Leverkusen diese Saison zum ersten Mal live gesehen. Es ist auch wahnsinnig geil, wie die Fußball spielen.
Total.
Also dieses Raumverständnis, dieses Dreieckspiel, vor allem wenn man dann die Innenverteidigung sieht, mit Xhaka zusammen und Palacios zusammen oder jetzt in dem Fall Andrich, dann den Wirtz noch dazu. Das ist einfach jedes Mal wie so ein eigenes Spiel, was die nochmal spielen. Also so Katz und Maus. Ja, ich warte mal, bis der Gegner kommt, dann spiele ich ihn hier in den Raum, dann wartet der wieder, dann spiele ich ihn wieder weiter. Und du läufst dir halt einen Wolf und kommst nicht einmal irgendwie mit dem großen Zeh noch an den Ball.
Ja.
Was ich erste Halbzeit so ein bisschen bemängeln würde, weil Leverkusen ist jetzt keine Mannschaft, die du nicht auf dem Schirm hast. Also du weißt ganz genau, was die machen. Und mir war das in der ersten Halbzeit so ein bisschen zu viel abwarten, wenn der Xhaka den Ball hatte. Also wie oft der irgendwie so in Höhe Mittellinie einfach stand, der Ball lag, er stand. Kein Mensch hat ihn angegriffen und er konnte so in ganz aller Ruhe gucken, ist vielleicht doch irgendwie ein Raum, den ich lang bespielen kann und hat dann seine 5 Sekunden dann Zeit bekommen, bis er gesehen hat, okay, nee, ist doch nichts frei und dann kam irgendwann mal einer und dann hat er halt wieder flach irgendwie 3, 4, 5 Meter dann weitergespielt. Das war mir so ein bisschen zu passiv, muss ich zugeben, weil ich meine, er ist nun mal der Dreh- und Angelpunkt. Wenn du ihn aus dem Spiel kriegst, was wir ja weitestgehend eigentlich geschafft haben, weil er wirklich die schönen Bälle hinter die Abwehr dann am Ende doch nicht spielen konnte. Und halt Florian Wirtz, der eben fast an jeder Aktion dann nach vorne irgendwie so der Verbindungsspieler war. Wobei du da auch gesehen hast, dass egal wie du es gegen ihn wahrscheinlich machst, er einfach so unfassbar großes Talent hat, dass er aus den schlimmsten Situationen mit kleinen, wendigen Bewegungen dann sich immer doch irgendwie noch rausfummelt. Also es hat schon richtig Spaß gemacht, denen zuzugucken. Und du hast schon recht, vor dem Spiel hat keiner mit irgendwas gerechnet und nach dem Spiel war das auch so in Ordnung. Also wir haben unsere Punkte eben woanders zu holen. Nur eben, was ausstimmt, ist, dass halt Mannschaften, womit du dich eigentlich vergleichen musst, wie eben ein Mitaufsteiger, das irgendwie schafft, in vielen Spielen gegen die obere Tabellenhälfte dann trotzdem zu Punkten zu kommen, mit eigentlich auch einer relativ einfachen Spielweise. Also da ist ja kein großer Qualitätsunterschied meiner Meinung nach zwischen Darmstadt und Heidenheim, aber die haben halt einfach dieses Selbstbewusstsein, was natürlich dann auch mit Punkten kommt. Also darf man auch nicht vergessen. Die haben das aber trotzdem in sich, dass die eben wissen, selbst wenn es die letzte Viertelstunde ist, wir haben noch so viel Körner im Tank, dann holen wir halt zum Schluss nochmal ein Unentschieden oder wie gegen Freiburg, dann drehen wir das Spiel halt nochmal die letzten 10 Minuten. Das vermisse ich so ein bisschen bei uns. Das haben wir die ganze Saison nicht geschafft, bis auf das Spiel gegen Frankfurt, wo wir halt zum Schluss dann noch durch ein Powerplay den Punkt mitnehmen. Aber sonst war das die ganze Vorrunde gar nicht da. Also meines Wissens haben wir nur gegen Gladbach zum Schluss den Punkt noch mitgenommen und gerettet. Aber alle anderen Punkte, die wir geholt haben, haben wir doch relativ frühzeitig schon gefühlt auf der Habenseite gehabt. Und da hoffe ich halt, dass wir vielleicht das nochmal irgendwie mitnehmen können. Weil wenn ich nochmal zurückgucke oder jetzt, sage ich mal, das Spiel Leverkusen nochmal als Finale sehe, dann ist es sehr schade, dass wir gerade diesen Punkt gegen Frankfurt, den wir uns dann wirklich richtig erkämpft haben und verdient haben, vor allem verdient, das ist das richtige Wort, dass wir das in die Wochen danach irgendwie so gar nicht mitgenommen bekommen haben. Das war das, was ich richtig schade finde, weil danach das Spiel Union Berlin und jetzt auch gegen Leverkusen, klar, gegen Leverkusen, das ist immer doof, wenn man so ein Spiel dann irgendwie als Gradmesser nimmt, weil es halt einfach gar keiner ist.
Ja, Union tut aber weh. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das war ein wichtiges Duell, was wir leider verloren haben. Auch da vielleicht als letztes, ne, dass wir die Riesenchance zum 1-0 haben durch Kopfball Jasula und ein paar Minuten danach fangen wir uns das 0-1. Das ist, der Stachel sitzt bei mir zumindest echt noch tief. Das ist richtig, richtig schade. Auch unnötig. Hätte nicht sein müssen. Aber hätte. Jetzt ist es egal. Jetzt ist es rum. Und jetzt, Toni, bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt ja, also bei Union haben wir ja auch schon Julian Justwahn und Gerrit Holtmann dann eingewechselt gesehen. Jetzt hat Gerrit Holtmann in der Startelf gestanden, ist dann raus. Hoffentlich ist es nichts Schlimmeres. Ja, und Sebastian Polter, der dann kurz vor Schluss noch kam. Ich würde gerne mal wissen, wie du dann gerade die beiden in dem Spiel gesehen hast. Ich füge noch dazu, ich hätte mal Lotto spielen sollen in den letzten Wochen, weil ich noch zu meinen Freunden und Kumpels und so gesagt habe, hier Leute, so Sebastian Polter, das wäre doch einer von uns. Das ist doch genau das, was wir suchen. Jemand, der bei seinem Verein nicht zum Zuge kommt, Stoßstürmer, Wandspieler, der in der Bundesliga schon bewiesen hat, dass er Tore machen kann. Und dann wird er es am Ende. Wirklich, ich hatte gar keine Ahnung und das war richtig lustig. Ich habe dann ganz viele Nachrichten bekommen, wie ist aber bei dir, wusstest du das doch schon? Ich so, nee. Ja, also bin ich mal gespannt, wie du dir gesehen hast.
Das ist krass, weil ich hatte ihn wirklich so gar nicht auf dem Schirm. Also ich meine, er passt ja perfekt in die Beschreibung rein vom Suchprofil. Aber ich hatte ihn wirklich, wirklich nicht so auf dem Schirm gehabt. Jetzt zu den Spielern an sich, also Holtmann fand ich schon von Anfang an so sympathisch, weil ich ihn eben noch im Hinterkopf hatte aus Mainz und Bochum und ihn wirklich auch immer richtig gut fand. Wusste natürlich nicht jetzt ein paar Jahre später, kommt es natürlich auch immer drauf an, in welcher Verfassung ist er und ja, ist er noch der Alte mehr oder weniger. Aber ich glaube, das hat er bewiesen. Also ich finde, er hat echt ein gutes Spiel gemacht gegen Leverkusen. Man hat gesehen, dass er das Tempo hat und was uns hilft, also was er mitbringt. Und bei Polter fand ich eben dann diese physische Komponente, die er eben mitbringt, was auch sein Spiel ist, war auch gleich nochmal eine ganz andere, wie jetzt bei Luca zum Beispiel. Also er hat eine ganz andere Art Fußball zu spielen. Dann eben viel über den Körper, über Einsatz, über Lauf und so weiter und so fort. Glaube ich, kann uns auch richtig gut tun. Bin jetzt mal gespannt, weil man ja liest, dass er jetzt noch nicht zwingend ein Kandidat ist für die Startelf nach seiner Leisten-OP. Wäre sehr schade, wenn man noch länger auf ihn mal in eine Startformation warten müsste, weil ich meine, die Zeit wird natürlich nicht weniger, gell? Die Spiele werden nicht mehr.
Absolut.
Und ja, deswegen wäre es schon cool, glaube ich, wenn man ihn oder vielleicht auch sogar beide einfach mal von Anfang an auf dem Platz hätte. Nichtsdestotrotz, ich finde, sowohl Justwahn als auch Holtmann wie auch jetzt Polter machen für mich im ersten Moment den Eindruck, dass sie uns wirklich auch weiterhelfen können. Dass es nochmal Spieler sind, die die Qualität auch erhöhen können auf dem Spielfeld. Und deswegen bin ich mal gespannt und hoffe, dass alle dann auch soweit fit bleiben. Ich weiß jetzt nicht, was bei Holtmann da rauskommt, was er hat. Also es sah nach was Muskulärem aus, aber das kann natürlich eine Verhärtung sein, die nicht so lang dauert.
Ich glaube, er ist auch vorsichtig. Ne? Ich glaube, er hat ja schon öfter mal sowas gehabt. Ich bitte nagelt mich nicht drauf fest. Ich meine es nur, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich glaube trotzdem, der hat schon die eine oder andere Verletzung in seiner Karriere gehabt. Und ich glaube, er ist dann da lieber einer der Vorsichtigeren, ne? Also es wäre ja auch logisch, dass er sagt, hier Leute, ich gehe lieber raus, bevor es, keine Ahnung, wieder 8 Wochen
dauert. Man weiß es nicht. Also das alles ist jetzt ja Spekulation. Aber ich
habe die Glaskugel, habe ich hier, Toni. Ja. Ich habe sie hier.
Es kann nur, kann eben sein, dass es in Anführungszeichen nur eine Verhärtung ist. Dann ist er in ein paar Tagen wieder auf dem Trainingsplatz. Kann aber genauso auch eine Zerrung oder im schlimmsten Fall ein Faserriss sein. Wissen wir natürlich nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass ich hoffe, dass es eben eine relativ kurze Pause gibt. Justwan war erkrankt, dementsprechend wird er am nächsten Wochenende auch oder dieses Wochenende auch wieder dabei sein. Und Polder wird wahrscheinlich auch eben die Trainingseinheiten gut für sich nutzen können, um da eben die Defizite, die er möglicherweise vielleicht noch hat, da ein Stück weit dann abzubauen, Woche für Woche. Und ich glaube, mit den drei haben wir auf jeden Fall uns einen Gefallen getan. Ob es am Ende reicht, wissen wir natürlich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall die Verstärkungen, die wir dann vielleicht auch irgendwo gebraucht haben und die dann am Ende des Tages irgendwo in den finanziellen Rahmen dann wahrscheinlich gepasst haben.
Ja, ja, vielleicht noch so eine kleine Anekdote vom Spielfeldrand. Ich gehe ja, wenn wir die Aufstellung alle zusammen gemacht haben, dann gehe ich immer noch mal kurz zur Spielerbank und klatsch hier mit allen möglichen nochmal ab und wünsche ein gutes Spiel und so. Und da war dann quasi als ganz letzter, ganz rechts, saß dann Sebastian Polter und dem habe ich halt auch die Hand hingestreckt. Und der war in dem Moment, weil er so nach unten geguckt hatte, war der erstmal ganz überrascht, ne? Und habe ich so zu ihm gesagt, hey, herzlich willkommen hier am Bölle, schön, dass du da bist, gutes Spiel. Und das war so cool, weil der sich so richtig ehrlich darüber gefreut hat. Ne? Ich glaube, der hatte gar nicht damit gerechnet und hat dann nur so gemeint, hey, ja, danke schön und so. Und auch ansonsten habe ich ihn so ein bisschen beobachtet und dann auch in der Halbzeitpause habe ich, oder als dann zur Halbzeit gepfiffen wurde, war ich schon unten und er hat wirklich so ganz proaktiv unten gestanden, hat alle irgendwie abgeklatscht, ne, von seinen neuen Teamkameraden und war so richtig so irgendwie aufmunternd, positiv und so und sowas. Finde ich persönlich, finde das einfach so voll cool. Jemand, der so, ne, man hat so richtig gesehen, wie der einfach dabei ist und ja, wie der so mit seiner Mannschaft, mit seinen neuen Mannschaftskameraden irgendwie so mitgefiebert, mitgelitten hat und so. Und das war einfach irgendwie voll sympathisch so. Und auch seine Spielweise, wie du sagst, man hat ihm jetzt angemerkt, ne, dass er jetzt lange irgendwie nicht, also dass der jetzt nicht im vollen Rhythmus ist, ist ja klar. Aber ich finde, man hat ihn so angemerkt, wie der sich in alles reingeworfen hat, ne, und im Rahmen seiner Möglichkeiten alles versucht hat. Und ich glaube auch, klar, die Spiele werden weniger, aber es ist jetzt ja nicht so, dass wir nur noch 3 Spiele haben. Toi, toi, toi. Dass er sich ganz schnell einfindet, weil das finde ich, wenn wir jetzt auf Gerrit Holtmann nochmal zu sprechen kommen, ey, also was der drauf hat, das sieht man ja so krass, gell, wie schnell der ist und wie ballgewandt und so, ja, und dass da halt die Abstimmung, das hat man ja ganz oft gesehen, mit Emil Karic hat einfach noch gar nicht gepasst, so ehrlich muss man sein, die haben sich ja so oft missverstanden, da hat der eine gespielt, der andere ist nicht gelaufen oder umgekehrt, aber hey, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß doch, sowas braucht halt, ne? Außer du bist auf einem Niveau von Real Madrid, Barcelona oder was auch immer mit so intuitiven Leuten und selbst die spielen auch mal einen Fehlpass, ne? Also es sieht dann natürlich blöd aus, der eine spielt, der andere steht, dann gucken sie sich an und so, aber es ist zutiefst menschlich und das auch da, ich finde, da sieht man dann einfach dieses, was der Trainer dann auch oder die Trainer ja im Fußball dann oft fordern, nämlich ist einfach Zeit. Und ich hoffe ganz, ganz doll, dass es auch echt nur eine Muskelverhärtung bei Gerrit Holtmann ist, weil der mir richtig gut gefallen hat. Und um das zu unterstreichen, was du gesagt hast an der Stelle, ich glaube, die drei, die werden uns richtig weiterhelfen. Und wenn der Justwan nur eine Erkältung in Anführungsstrichen hatte, dann ist er sicherlich gegen Gladbach fit. Ja, also.
Ja, davon gehe ich auch aus.
Ja.
Nee, du hast schon recht, also das macht mir Mut. Für das Spiel nochmal war es schade, aber die Wege sind halt auch extrem weit. Also für Holtmann dann auch, weil er doch dann auch häufig, sage ich mal, von der eigenen Hälfte eben die Meter machen musste. war dann eben schade, dass er vor dem 0-1 dann einfach auch den, sage ich mal, die Schritte dann wahrscheinlich gefehlt haben, um das Tor irgendwo noch mit verteidigen zu können. Aber an sich, rein was die Offensive angeht, glaube ich, kann der uns echt richtig, richtig weiterhelfen. Gerade mit seinem Tempo, mit dann dem 1 gegen 1, vielleicht auch die Räume zu finden, die wir dann vielleicht auch aus unserer Art und Weise manchmal länger bespielen müssen, als jetzt immer im Kurzpassspiel. Aber da kann er schon dann der entscheidende Faktor sein, um vielleicht auch das ein oder andere Mal in der Rückrunde nochmal vielleicht sogar frei aufs Tor laufen zu können.
Ja.
Also ich drücke auf jeden Fall allen drei die Daumen, dass sie uns da allen weiterhelfen können und für sich auch in Anführungszeichen, das muss man immer dazu sagen, auch so ein bisschen Eigenwerbung betreiben können.
Ja. Und das als letztes noch vielleicht zum Leverkusen-Spiel. Ich finde, Toni, das ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen, deswegen möchte ich es hier auch nochmal sagen oder auch fragen, ob du denselben Eindruck hast wie ich. Ich finde halt, wenn da Andi Müller reinkommt, ich finde das so bemerkenswert und halt auch so irgendwo jetzt schon typisch für ihn. Ich glaube, das ist so einer, der will wirklich immer den Ball. Das ist so krass, wie er immer den Ball, ja, sich irgendwie in Position bringt. Und das ist echt so ein Achter oder Sechser, Achter, Zehner, je nachdem, so einer der Zentrale, der die Bälle da echt verteilen will. Und das ist sein Spiel und das will er dann auch direkt. Und ich finde, der macht immer einen super Eindruck, wenn er reinkommt. Und finde, ne, weil sonst immer gesagt wird, ja, guck dir mal an, was andere Mannschaften für eine Bank haben. Ich finde, für unsere Verhältnisse, ja, haben wir auch eine super Bank und einfach eine super Truppe. Und wenn man sieht, dass Tobi Kempe auf der Bank und so, wen wir da so haben. Und das wollte ich einfach nur nochmal dich fragen. Also ist dir das mit dem Andi Müller auch schon so aufgefallen?
Ja, das erste Mal muss ich zugeben, tatsächlich gegen Frankfurt.
Ja.
Als er da reinkam, der wollte unbedingt immer den Ball haben und ist auch in die Zweikämpfe marschiert. Das ist, glaube ich, so einer, der hat auch gar nicht so viel Respekt jetzt vor Bundesliga oder großen Spielern, sondern der hat einfach Bock zu kicken.
Ja.
Und scheißt sich halt dann nicht ins Hemd, wenn er auch mal irgendwie einen Fehlpass spielt oder sonstiges, weil das gehört halt nun mal dazu. Ich glaube, also ich finde, man sieht bei ihm, dass er halt einfach Bock hat zu kicken. Und wenn der da reinkommt, dann will der eben den Ball haben, dann will der am Spiel teilnehmen und will nicht irgendwie nur rumstehen und sich dann über einen Einsatz mehr freuen, sondern der will halt da wirklich was bewegen. Und das ist mir auch aufgefallen, wie gesagt, gerade gegen Frankfurt zum eigentlich das erste Mal richtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass er vorher da nicht aufgefallen wäre, aber da ist mir extrem aufgefallen und auch jetzt wieder. Und das ist vielleicht auch der Faktor Zeit, den du eben vorhin angesprochen hast. Der hat jetzt mal halt ein halbes Jahr hier auf dem Buckel und hat seine Erfahrung dann gemacht in Kurzeinsätzen und in Trainingseinheiten und in Testspielen und so weiter und so fort. Und hat sich jetzt da, hat seine Art und Weise mehr oder weniger da gefunden, wie er da funktionieren kann in der Mannschaft. Und die Steigerung ist schon großartig. Und das haben wir ja die letzten Jahre eigentlich unter Thorsten Lieberknecht immer gesehen, wie er jeden Spieler im Prinzip Schritt für Schritt dann auch besser macht. Und wenn man jetzt immer nur die nackten Ergebnisse oder auf die Tabelle guckt, dann schlägt sich's halt noch nicht so nieder in der Bundesliga, aber man muss natürlich auch immer ein bisschen hinter die Kulissen schauen und den einzelnen Spieler betrachten. Und da hat Thorsten und das Trainerteam dann am Ende des Tages eben den Job erfüllt, die Spieler eben ein Stück weit besser zu machen.
Ja, finde ich auch.
Klappt wahrscheinlich auch nicht, werde ich jetzt vielleicht ein bisschen Kritik für den Satz kriegen, aber klappt vielleicht dann offensichtlich nicht bei jedem Spieler, wenn ich jetzt nur auf die nackten 90 Minuten gucke. Aber wenn ich an uns zurückdenke und dann auch an mich, kann ja am besten immer von mir sprechen, dann ist halt am Ende des Tages auch nicht jeder Spieler für die Fußball-Bundesliga gemacht. So ehrlich muss man dann auch sein. Deswegen kommen und gehen Mannschaften eben aus der Bundesliga, gehen mit Spielern, die vielleicht dann für die Bundesliga nicht so gemacht sind und kommen dann wieder mit Spielern, die eben für die Bundesliga dann sich weiterentwickelt haben oder da sind. Ich habe es damals nicht gepackt, den Schritt dann noch zu machen. Und das habe ich auch schon mal in der Saison gesagt. Es gibt auch in unserer Mannschaft die Spieler, die eben dann diesen Schritt am Ende des Tages vielleicht nicht schaffen auf lange Sicht, was nicht heißt, dass keiner von den Jungs langfristig in der Bundesliga mitspielen kann.
Ja, werden wir alles sehen. Wir haben ja, wie gesagt, noch etliche Spiele zu gehen und noch schön, dass Marvin Melem auch wieder in einem Heimspiel auf dem Platz stand und auch direkt wieder mittendrin, auch in Zweikämpfen und so, aber haben wir schon die Luft angehalten, als er da gefoult wurde, auch ein bisschen härter, du nix, ja. Ich habe schon gedacht, oh nee, komm, aber zum Glück hat im Nehmen scheint nichts passiert zu sein. Also voll cool, dass er wieder da ist. Und noch einen Gruß an Clemens Riedel. Ich weiß, dass du manchmal zuhörst hier. Und schöne Grüße, gute Besserung von uns. Absolut grandiose Saison, die du gespielt hast bislang. Also ganz, ganz toll. Komm gesund und schnell wieder.
Absolut. Clemens, auch von mir. Gute Besserung. Gehört zum Leben eines Sportlers dazu, aus so einer Situation zu schaffen. Und wir wissen, dass du ein Kämpfer bist.
Ja.
Und so schnell wie möglich natürlich wieder auf dem Platz stehen willst. Dafür drücken wir die Daumen.
Genau.
Und am Ende des Tages haben wir jetzt auch genug gequasselt über Leverkusen und die Saison und mögliche Qualität oder nicht. Am Ende des Tages bleibt auch nach dem Spieltag einfach wieder festzuhalten, dass wir Mitte drin sind im Platz um den Relegationsplatz, vielleicht auch noch den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Und die Woche der Wahrheit komme jetzt erst. Also jetzt kommen immer wieder Gegner, die eben in unserer Sichtweite sind, sagen wir es mal so.
Ja.
Und da gilt es eben. Und das wird die Saison entscheiden am Ende des Tages, ob wir in einer direkten Duelle bestehen oder eben nicht.
Genau. Und vielleicht noch einen letzten Gruß quasi an Leverkusen. Also Respekt vor dieser Mannschaft. Toni, wir haben es eben schon gesagt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Wir würden es diesem Team auf jeden Fall gönnen, mal diese deutsche Meisterschaft zu holen, weil also wenn es jemand verdient hat, mal also Respekt. Und jetzt kommt ja das Spiel gegen die Bayern. Also ich weiß, wem ich die Daumen drücke.
Ja, das kann schon so eine kleine Vorentscheidung sein, falls Leverkusen das Spiel gewinnt. Falls es verlieren, ist nichts entschieden. Keine Frage, weil dafür ist Bayern dann auch nur, glaube ich, einen Punkt vorne dran. Genau. Aber wenn sie das Ding ziehen und dann mal 5 Punkte weg sind, dann glaube ich, sieht schon sehr gut aus, weil Leverkusen hat schon so eine Truppe, da ist schwer vorstellbar, dass die mal 2 Spiele in Folge verlieren, ja, mit der Qualität, wenn sie so weitermachen.
Das stimmt, ja. Gut, Toni, dann würde ich sagen, ich habe heute einen rausgesucht. Hast du Bock?
Ja, voll. Bin mal gespannt, wenn du da wieder aus dem untersten Regal rausgezwirbelt hast, ey.
Collins Kultkicker.
Aus dem untersten Regal? Ich weiß es nicht. Ich habe geschwankt zwischen 3 Stück heute, muss ich ehrlich sagen, aber das macht nichts, weil die 3 kriegt ihr auf jeden Fall quasi um die Ohren gehauen in den nächsten Folgen, also wenn ich dann dran bin. Und ich entscheide mich jetzt wirklich, Toni, wie du immer sagst, das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker, sagt ihr. Das
ist ein Klassiker.
Ja.
Bin ich mal gespannt, ey.
Ja, wirklich. Ich glaube, der Name ist ja auch schon mal in irgendeiner Folge oder vielleicht auch in 2 mal gefallen. Grandios. Der ist 50 Jahre alt jetzt, hat im Mittelfeld gespielt.
Ach du Scheiße.
Länderspiele absolviert für sein Heimatland. Das ist nicht Deutschland, aber sagen wir mal bei uns um die Ecke. Was genau, kommt ihr bestimmt noch drauf. Ich gehe erst mal so ein bisschen weiter. Der hat in Deutschland Ende 90er, Anfang 2000er seine Spuren hinterlassen. Oder sagen wir mal Mitte der 90er vielleicht angefangen bis Anfang der 2000er. Und zwar für 2 deutsche Vereine im Süden Deutschlands aus derselben Stadt. Ja, das kann ja jetzt ja eigentlich nicht, ist ja nicht viel Auswahl. Sagen wir mal so, heutzutage ist der eine Verein ein bisschen abgeschmiert, der andere ist noch genauso groß, wie er damals war.
Also Bayern und 60.
Jawohl, genau. So, ich sag's aber direkt, der hat bei dem einen Verein, also hat er viel, viel mehr Spiele absolviert, und zwar, also ist das eine 1860 München Legende, man kann es nicht anders sagen. 308 Pflichtspiele für 60, 22 Tore, 42 Vorlagen. Für die Bayern 17 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen. Für Bayern 2 hat er auch noch. Und er hat auch noch Spiele, jetzt kommen wir nämlich dazu, für sein Heimatland, in seinem Heimatland vielmehr, für FC Wacker Innsbruck 68 Spiele, 22 Tore und Admira Wacker Möttling oder Mödling, ich weiß, Gemödling, 25 Spiele, 7 Tore. Also ein Ösi. Ja.
Ein Ösi.
Ein Ösi.
Ich hab so eine stille Vermutung, ey.
50 Jahre alt, ja. Zuletzt tätig als Scout des ersten FC Köln. Und der hat sogar für München, man darf es ja gar nicht sagen, in der Champions League Quali gespielt. Muss man mal überlegen, was das für Zeiten waren. Und für 60 im UEFA Cup, für 60 im UI Cup, ja. Also der war in den guten Zeiten dabei, sagen wir mal so. Und weshalb ich auf den gekommen bin, vielleicht kriegst du es jetzt hin, der hat einen Namensvetter beim VfL Wolfsburg.
Ja, klar. Ja,
so, bitte.
Vorname. Wie war denn der Vorname? Also, ich sage jetzt einfach mal den Nachnamen. Ich tippe auf Czerny.
Harald? Und der Vorname?
Harald?
Ja! Harald Czerny!
Herrlich. Ich war relativ schnell, hatte ich den Czerny auf dem Schirm. Aber ich war mir dann ehrlich gesagt nicht mehr sicher, weil es ja schon ein paar Jahre her, ob bei Bayern und bei 60. Ösi hat es dann wieder ein bisschen klarer gemacht. Und dann bin ich an dem Vornamen irgendwie verzweifelt.
Harald.
Aber Harald Czerny, das ist ein Klassiker.
Harald Czerny.
Der war ja auch so mini klein, oder?
Ja, ich sag's dir genau. Also so groß war er nicht. Ja, 1,77. 1,77 ist jetzt nicht. Ja, also der Größte ist er nicht.
Sagen wir mal so. Nee, das stimmt.
Ja, aber das sind diese geilen Zeiten noch von 60 mit Löwenbräu, Werner Lorand, dann später hier, ich glaube, Liqui Moly hat dann auch noch eine Saison vielleicht. Bernhard Winkler, auch so eine Legende, genau.
War der nicht auch beim FC Bayern?
Bitte?
War der Winkler nicht auch beim FC Bayern?
Das weiß ich gerade gar nicht auswendig. Aber auf jeden Fall, also Harald Czerny, den habe ich gefeiert. Geil. Weil das war ja auch ein geiler Spieler. Ja. Der war echt gut.
Ich habe den noch in der...
Technisch...
In den Bundesliga-Classics ist er eine meiner Lieblings-VHS-Videokassetten damals gewesen. Da meine ich, dass der bei 60 war in der Saison 97, 98.
Bestimmt.
Als der FCK Meister wurde und die
Der Derbys war lange Jahre da. Ich habe eben hier mal Bernhard Winkler nachgeguckt, auch ein Klassiker. Der war aber nie beim FC Bayern. Der war bei Fortuna Köln, Schweinfurt, Wattenscheid, FCK aber mit großem Abstand bei 60, 219 Spiele, 93 Tore, 18 Vorlagen. Was eine Quote. Bernhard Winkler. Ja. Jetzt haben wir zwei Kultkicker quasi. Ja.
Also. Und noch ein Kulttrainer mit Werner Lorand.
Genau. Wo war das denn? Bei der Harald Schmidt Show, glaube ich, gab es mal den Lorand der Woche oder so. Da haben die einfach ihn in so 5 Sekunden so einen Lorand-Ausraster oder sowas gezeigt und fertig. Ja.
Aber ich meine auch, dass es in der Saison war, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob es die Saison war oder eine danach, also 97, 98. Da war im Derby auch, ist Folgendes passiert, dass der Torwart von 60, ich weiß noch nicht mehr, wer es war, ob es der Hoffmann war, hat den Ball so hingelegt und der Janker ist von hinten gekommen, hat den Ball abgenommen und hat ihn ins leere Tor geschoben. Ja. Und der Lorand ist draußen gesessen und hat gar nicht verstanden, was da jetzt gerade passiert ist, weil er in dem Moment irgendwie mit dem Co-Trainer gequasselt hat. Ja. Das ist auch so, also da gab es auch zwischen den Bayern und den 60ern gab es auch richtig geile Spiele, ey.
Absolut. Und ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Also Harald Czerny von 96 bis 2007 war der da. Wow. krass, oder?
Ja.
Also das ist wirklich eine 60-Legende.
Das ist eine richtige Legende dort.
Ja, ja. Also, auf den bin ich, wie gesagt, gekommen von dem, wegen dem Czerny da beim VfL Wolfsburg. Dachte ich, ist das der Sohn, der Neffe? Keine Ahnung, ich glaube aber nicht, dass die verwandt sind. Und ja, also.
Weltklasse. Top.
Ich denke, den nehmen wir gut auf. Und den hast du gut erraten. Dann gucken wir jetzt. Nee, bevor wir, Toni, wir haben eine geile Ankündigung zu machen, bevor wir aufs Gladbach-Spiel gucken. Wir nehmen an einem Montagabend auf. Wir sagen es euch ganz genau. Montag, den 5.2. In 2 Wochen nehmen wir auch eine Folge auf. Und wir haben einen Gast. Und was dieser Gast, Leute, ey, also ich sag euch mal, der Toni und ich, als er uns zugesagt hat, oder habe ich einen Toni angerufen und gesagt, er hat zugesagt und wir waren wie die kleinen Kinder am Telefon und haben gejubelt und gelacht, weil dieser Typ ist kein Kultkicker, kein Kulttrainer, das ist der Fußballkommentator. Wir hatten Markus Höhner und ohne Markus Höhner zu nahe zu treten und ihn abzuwerten, aber der jetzt kommt, ist einfach, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, in dem Sinne nochmal eine Stufe drüber, nicht unbedingt von der Qualität, sondern von dem, was er auch kommentieren durfte. Toni, sag's.
Bela Reti
ist bei uns in Lilienliebe zu Gast in 2 Wochen. Und Leute, das ist der absolute Knaller. Allein seine Stimme sich vorzustellen, was der Mann alles erlebt hat, was der erreicht hat, der wird hier bei uns mit dabei sein und ich zähle die Tage schon runter. Ich freue mich da so drauf.
Ich auch. Ich bin jetzt schon nervös, ey. Das wird geil. Und voller Vorfreude. Also ja, allein genau. Die Stimme. Also prädestiniert.
Unfassbar. Unfassbar, wirklich. Also von daher, freut euch drauf mit uns. Und das wird grandios. Das wollten wir schon mal mit euch teilen. So. Jetzt gucken wir aufs Spiel bei Borussia Mönchengladbach. Toni, Gladbach ist ja irgendwie so ein bisschen eine Wundertüte in dieser Saison. Man weiß irgendwie nicht, was man von denen zu erwarten hat. 20 Spiele gespielt, 21 Punkte, Platz 13, 5 Siege, 6 Unentschieden, 9 Niederlagen. Und so ganz schlau wird man aus denen nicht.
Nee, tatsächlich so eine Mannschaft, die an guten Tagen jeden schlagen kann und an schlechten Tagen auch natürlich von jedem besiegt werden kann am Ende des Tages. Also auch gar nie in so einen richtigen Lauf reingekommen, finde ich. Das ist wirklich für mich eine richtige Wundertüte. Deswegen, das macht es halt auch extrem schwer, das Spiel zu tippen, aus meiner Sicht. Klar, die spielen zu Hause. Borussia Park habe ich jetzt die Statistik nicht, wie die Heimbilanz aussieht. Vielleicht kannst du mal schnell nachschlagen, wenn du da dranhängst am Gerät, solange ich noch erzähle.
Die sind auf Platz 12 der Heimtabelle. 10 Spiele, 4 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen.
Also auch da relativ ausgeglichen. Kann man sich ja fast denken, wenn so eine durchwachsende Saison ist oder eine Saison, wo man sie irgendwie nicht richtig greifen kann. Puh, haben natürlich auch eine Qualität im Kader, keine Frage. Und ich glaube, jeder, der unsere Saison verfolgt, hat sofort das Spiel im Kopf, was das für ein verrücktes Drama war für Augen und Kopf und Herz und Gänsehaut zwischen einer ersten Halbzeit, die ich so noch nie in dem Stadion gesehen habe, bin ich ganz ehrlich als Zuschauer. Und einer zweiten Halbzeit, die aber sowas von 180 Grad andersrum war. Mit Platzverweis und Elfmeter und weiß der Geier, dann irgendwie noch dem, sag ich mal wirklich, vielleicht auch dem Dusel, dass man da noch einen Punkt mitnimmt am Ende. Eigentlich schlimm, sowas zu sagen, wenn man zur Halbzeit schon 5-0 führen muss. Grandioses Spiel für einen Zuschauer, fürs Lilienherz war es echt ein komischer Tag. Wenn ich das alles zusammenfasse, würde ich irgendwie drauf tippen, dass es wieder ein grandioses, spektakuläres Unentschieden wird. Und das tippe ich auch tatsächlich. Also ich tippe, dass es 2-2 ausgeht.
Okay, okay. Ich, ich bin wirklich überfragt bei diesem Spiel. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Wenn die einen guten Tag haben, sehen wir kein Land gegen die. Die haben ja, ich habe das Spiel gegen Leverkusen gesehen. Das haben die super gemacht. Und an einem guten Tag sind auch die in der Lage, uns herzuspielen, sozusagen. Und an einem schlechten Tag, dass wir wieder so eine Halbzeit gegen die hinkriegen. Und unentschieden ist für mich was Realistisches, aber ich gehe jetzt einfach mal weiter. Diesmal, wir haben ja noch irgendwie eine Rechnung offen mit denen. Ich verliere da meinen Optimismus nicht. Ich sage, wir ziehen das mal. Wir gewinnen da. 2-1.
Ja, das wäre natürlich Weltklasse.
Ja.
Irgendwann hoffe ich, dass der Knoten platzt.
Ja.
Und wir haben jetzt, was waren es jetzt, 12 Spiele ohne Sieg?
Ich glaube, ja, 12 oder 13, lass mich gerade nochmal nachgucken.
Also irgendwann sind wir auch fällig.
Ja.
Und ich glaube, die Jungs, die haben jetzt wirklich dann auch hin und wieder geschnuppert und auch gute Leistung gebracht. Und am Ende des Tages würde ich mich freuen, wenn es sich dann einfach auch mal belohnt. Und selbst wenn es mit dem Quäntchen Glück ist, was man dann aber braucht.
13 Spiele ohne Sieg.
Würde ich mich freuen, wenn wir das 14. dann gewinnen.
Ja.
Aber ja, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass viele Tore fallen und am Ende wieder jeder mit dem Punkt irgendwie zufrieden sein kann.
Wir sind gespannt. Wir werden es erleben und wir freuen uns auf die nächste Folge und die nächsten Folgen. Wie gesagt, in einer der nächsten mal sehen, ob es direkt die nächste wird oder ob wir dazwischen noch eine machen. Das müssen wir mal sehen. Aber wie gesagt, Bela Reti wartet und wir freuen uns jetzt erstmal auf das Spiel gegen Gladbach. Dankeschön fürs Zuhören. Danke, Toni, wie immer. Und der Harald Czerny, der ist sicherlich stolz auf uns. Oder bist du das auch
nicht? Der wäre auf jeden Fall stolz. Vielen Dank. Schöne Woche. Bis bald, Rian.
Tausend.
Tausend. Wiederlogen.